Danke, Eisi. Okay, bevor ich in die Predigt einsteige, hatte ich noch zwei Eindrücke, die ich gerne weitergeben möchte und die, glaube ich, hinreichend allgemein sind, dass sie vermutlich ungefähr jeden von euch betreffen und dann könntet ihr auch einfach mal jeder nehmen. Der erste Eindruck ist, dass das Leben im Allgemeinen und geistliches Leben im Speziellen absolut die motivierten Leute belohnt. Also wer bereit ist, sich selber reinzugeben und sich echt reinzuhängen, der wird viel mit Gott erleben. Und wer in einer passiven Haltung da dran geht, der wird entsprechend wesentlich weniger mit dem Gott erleben. Und jetzt finde ich es eigentlich total traurig. Also es ist eine Verschwendung von Leben, nichts mit unserem Gott zu erleben. Also es ist eigentlich total traurig, wenn das passiert. Und deswegen würde ich euch da mal sehr empfehlen, motiviert an die Sache ranzugehen. Und wenn ihr unmotivierte Leute seid, wie dann das wenigstens schon mal anzuerkennen und zu sagen, ja, ich bin echt ein Schlavo und ich bin unmotiviert. Und dann kann man nämlich immer noch zu Gott kommen und sagen, hier, bitte gib mir doch Motivation. Bibel sagt, Gott gibt das Wollen und das Vollbringen. Und wenn das Wollen noch nicht da ist, dann kann man dafür das Wollen beten. Und dann wird irgendwann das Wollen geben und auch das Vollbringen. Und es ist echt ein totaler Unterschied. Also wer geistig diszipliniert lebt, wer irgendwie an Jesus dran ist, der kann, glaube ich, jeder irgendwie erzählen, was er für Schichten erlebt. Und es ist gar nicht möglich, nichts mit Gott zu erleben, wenn wir auf diese Weise unterwegs sind. Das Zweite ist, ist ein bisschen komplizierter irgendwie zu sagen, wobei es eigentlich ein total einfaches Prinzip ist. Ich predige jetzt seit Dezember über diese neue Identität. Ist auch noch kein Ende abzusehen und es ist irgendwie so, dass es mein eigenes Leben echt umkrempelt. Also ich habe jetzt seit, glaube ich, 4 Jahren irgendwie keine Phase mehr gehabt, wo ich so viel verstehe von Jesus, wo ich auch merke, dass mein Leben sich in so vielen Bereichen wirklich verändert und dass ich ein anderer werde, als das früher gewesen bin. Und ich könnte ganz viele Sachen sagen, die passiert sind und die Schlüssel für mich dargestellt haben. Aber so eine Sache, über die ich also fast die ganze Zeit über bete und die immer wieder hochkommt und wo ich nicht genau weiß, ob ich die in dieser Predigtreihe mal bringe, ist, dass ich früher immer meinen Glauben gelebt habe mit einer gewissen Hoffnung und habe gedacht so, wenn das und das passiert, dann ist das gut. Ich habe vieles von dem auch tatsächlich dann erlebt, irgendwie wofür ich gebetet habe und wofür ich geglaubt habe und es hat mein Glauben echt immer aufgebaut. Aber mein Glaube hatte immer irgendwie so eine Ausrichtung auf das, was irgendwann mal kommt. Und wenn es mir schlecht gegangen ist, dann hat Gottes Geist mir eigentlich auch immer wieder irgendwie die Zukunft gezeigt, irgendwie was alles möglich ist mit ihm und es hat mich aufgebaut und ich bin weitergegangen. Und was ich in dieser ganzen Zeit, wo ich mich mit der Identität in Christus beschäftige, passiert ist, ist, dass mein Glaube nicht mehr nach vorne guckt, sondern dass er ganz weit zurückguckt, nämlich auf das, was Jesus gemacht hat. Und ich glaube, bei vielen von uns ist das so, dass unser Glaube aufgebaut wird durch das, was Jesus entweder tut oder was wir hoffen, dass er noch tut. Und damit steht der Glaube eigentlich auf einem wackeligen Fundament, weil es immer etwas damit zu tun hat, dass wir etwas erleben. Aber eigentlich sollte Glaube auf dem Fundament stehen, was Jesus gemacht hat. Und er sollte irgendwie sich mit dem beschäftigen und da seine Wurzeln reinschlagen, denn da kommt wirklich Kraft her. Und mittlerweile finde ich das total ablenkend, wenn ich bete und darüber nachdenke, was man noch irgendwie alles für Jesus machen kann und was man noch alles mit ihm erleben kann. Das mache ich 2 Minuten lang oder so und dann merke ich, ach nee, komm, das ist echt total blöd. Ich will mich nicht mit einer spekulativen Zukunft beschäftigen und da Kraft draus ziehen, sondern ich will doch lieber irgendwie an die Quelle dessen gehen, was meine Kraft und Veränderung bewirkt. Und dann setze ich mich wieder hin irgendwie und lese Bibel und bete über das, was Jesus schon in mir gemacht hat und wofür er gestorben ist. Und es macht echt einen totalen Unterschied aus. Und ich weiß nicht, ob der letzte Eindruck gerade irgendwie für alle von euch ist, aber ich glaube, so ein paar Leute gibt es hier definitiv. Und ihr lebt mehr aus Hoffnung als aus Glauben und vielleicht solltet ihr das ändern. Neues Testament sagt an mehreren Stellen, der Gerechte wird aus Glauben leben und er sagt an keiner Stelle, der Gerechte wird aus Hoffnung leben. Und das kann auch nicht funktionieren. Also Hoffnung, Gerechtigkeit kommt nicht aus Hoffnung irgendwie und geistliches Leben kommt nicht aus Hoffnung, sondern es kommt aus Glauben und es kommt aus dem, was Jesus für uns gemacht hat. Okay, Jesus, ich bete mir, dass du Heiliger Geist, ich bete, dass du es in uns lebendig machst, Herr. Gott, ist ja irgendwie deine Aufgabe, das, was Jesus uns beigebracht hat, wieder in uns hervorzuholen und so bete ich mir, mach lebendig, was irgendwie das Opfer Jesu für uns bedeutet. Und bitte gib uns diesen konstruktiven Blick zurück, Herr. Nicht irgendwie ein Blick, der in der Vergangenheit lebt, aus einer eigenen Vergangenheit, sondern ein Blick, der in dem lebt, was du für uns gemacht hast. Jesus, danke, dass wir eine super Zukunft vor uns haben. Und die möchte ich nicht mir deshalb verpassen, weil ich auf die falschen Sachen gucke. Jesaja, ich will wirklich alles haben, wofür du gestorben bist. Danke, Jesus, Amen. Okay, Identität 12 mittlerweile. Ich kann euch empfehlen, die anderen Predigten euch nochmal anzuhören. Wenn du sie schon gehört hast, macht gar nichts und wir hören sie dir nochmal an. Mache ich tatsächlich auch. Also ich lese immer wieder irgendwie meine Notizen, irgendwie überarbeite die. Bin dabei, einen Studienführer dafür zu schreiben, der allerdings irgendwie exorbitant dick werden wird. Jetzt irgendwie das erste Kapitel fast fertig und sind schon über 40 Seiten. Also da, das heißt irgendwie, das wird wahrscheinlich irgendwie auch noch ein ziemlich dickes Werk werden. Aber ich merke, je mehr ich mich damit auseinandersetze und auch irgendwie mit dem auseinandersetze, was ich eigentlich meine, schon verstanden zu haben, umso mehr werde ich sicher da drin. Paulus sagt es an zwei Stellen in seinen Briefen, dass viele wiederholen, macht mich nicht müde, euch aber macht es gewiss. Und deswegen, also Wiederholung ist tatsächlich die Mutter des Lernens, auch des geistlichen Lernens. Und wenn wir wirklich wollen, dass etwas Teil unseres Fundamentes wird, dann sollten wir das echt wiederholen und dann sollten wir das einüben und uns immer wieder damit beschäftigen. Beim vorletzten Teil ging es um Umgang mit Gefühlen. Und ich habe das jetzt in den letzten zwei Wochen absolut konsequent angewendet und habe echt gemerkt, das ist der Hammer irgendwie. Ich kann tatsächlich, oder man kann es hinkriegen, wie seine Gefühle zu kontrollieren. Irgendwie man muss nicht irgendwo in diesen ganzen Dingen sein, man muss nicht wie fortgerissen werden, sondern es ist tatsächlich möglich, mir seine Gedanken so unter Kontrolle zu haben, dass die Gefühle folgen und das ist total geil. Also ich liebe das. Es ist wirklich irgendwie eine ganz neue Qualität von Leben, absolut Jesus-mäßig. Und ich möchte gerne heute so fast an dem gleichen Punkt ansetzen und nochmal irgendwie einen drauf oder drunter setzen, weiß ich noch nicht so genau, und möchte darüber reden, was uns eigentlich prägt. Und ihr seht, hinter mir steht, womit identifizieren wir uns oder, ja genau, womit identifizieren wir uns. Und das Wort Identität, das kann man ja daher ableiten, kommt von identifizieren oder vielmehr Identität ist das Hauptwort und identifizieren oder sich identifizieren mit etwas, das ist das Tu-Wort davon, das Verb. Und Identität funktioniert so, dass wir uns mit irgendwas identifizieren. Jeder von uns hat ein Bild im Kopf, wie er gerne wäre oder hat von irgendwem gespiegelt gekriegt, wie er ist und wir identifizieren uns damit oder aber wir wären gerne anders. Und anders sein funktioniert eigentlich ganz genauso. Man hat ein Bild im Kopf, dem man nicht entspricht und sagt, Mensch, so möchte ich aber gerne sein. Hat man ja ganz oft so in modischen Dingen, wie dass man sagt, ach, ich wäre gerne genauso schlank wie so und so und genauso muskulös wie so und so und würde mich gerne genauso gut kleiden wie so und so. Und das heißt eigentlich nichts anderes, wie dass man so ein Bild im Kopf hat und sich mit diesem Bild identifiziert, unglücklich damit ist, wie man im Moment aussieht oder drauf ist und sagt, ich möchte gerne so werden. Sage ich auch manchmal, wenn ich groß bin, möchte ich gerne sein wie Bill Johnson oder Jesus Christus oder sonst irgendwas. Also man hat auf jeden Fall so ein Bild von sich. Gibt ein Zitat davon zu von Friedrich Nietzsche, das geht mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf. Also bloß so ein Einzeiler, hat irgendwann gesagt, ein großer Mann, ich sehe nur den Schauspieler seines Ideals. Und was dahinter steht, ist irgendwie, dass jemand, der mutig ist, hat ein Bild davon im Kopf und sagt, hey, so möchte ich sein. Und er richtet sein Leben immer wieder nach diesem Bild aus und wird dann vielleicht auch so wie dieses Bild oder wird es vielleicht auch nie so ganz erreichen. Aber es ist immer irgendwie so, dass man ein gewisses Ideal vor Augen hat, wie man gerne wäre und sich dahin entwickelt. Und ich möchte über drei Quellen reden heute, wie wir uns identifizieren oder wie wir Bilder von uns selbst überhaupt kriegen. Wenn euch das Bild Quellen nicht gefällt, dann könnte man auch das Bild von Spiegeln benutzen. Es gibt Möglichkeiten, wie man sich spiegelt, wie man erkennt, wie man ist. Und ich möchte gerne über diese drei Möglichkeiten reden. Eine davon werde ich deutlich favorisieren, aber die beiden anderen kann man auch nicht irgendwie völlig außer Acht lassen. Also wir bekommen Wissen über uns selber, entweder aus dem, was Menschen über uns sagen oder was wir selbst über uns sagen oder ultimativ der allerbeste Weg natürlich aus dem, was Gott über uns sagt. Und das, was wir an Informationen über uns kriegen, das schafft ein Bild in uns und wir werden versuchen, uns mit diesem Bild zu identifizieren und weiter in dieses Bild reinzukommen. Das Erste, was uns zeigt, wie wir sind, ist das, was andere über uns sagen. Gibt es ein schlaues Wort für, das heißt nämlich Fremdreflexion und bedeutet, jemand anders spiegelt dir, wie du bist. Man kann da gar nichts gegen machen. Also manchmal findet man das ja selber total nervig, irgendwie, dass man Leute hat, die einem irgendwas über einen selber sagen. Aber es ist, glaube ich, völlig unmöglich. Man kann nicht in der Gesellschaft leben, ohne dass man dauernd ein Feedback darüber kriegt, wie man wirkt oder wie man ist. Fängt schon damit an, du hast eine neue Frisur und kommst dann in den Gottesdienst. Dann kann das sein, dass das ein echtes Spießrutenlaufen ist und dass jeder Zweite dir sagt, entweder, oh, du siehst aber toll aus heute, oder aber, nee, du siehst aber doof aus, das gefällt mir überhaupt nicht, irgendwie, was ist denn mit dir passiert und ist da irgendwie ein Pudel auf deinem Kopf explodiert und das sieht da total merkwürdig aus. Und das macht etwas mit einem. Also mich nervt es immer total, also ist noch nicht mal irgendwie, dass das Schlimme mich nervt und das Positive nicht, sondern es ist generell eigentlich, ich finde das total doof irgendwie, dass irgendwie immer Leute sind, die meinen zu wissen, wer ich bin oder was ich bin oder irgendein Urteil über mich fällen zu können, finde ich eigentlich eine total nervige Sache. Das Problem daran ist, dass Menschen dich niemals objektiv sehen können. Alles, was Menschen über dich sagen, haben sie aus Schlussfolgerungen deines Verhaltens oder deines Aussehens. Und diese Schlussfolgerungen sind manchmal total weit vom Ziel entfernt. Und sie sind absolut eingefärbt dadurch, ob Menschen dich gut finden oder ob sie dich schlecht finden. Es gibt ja diese bekannten Beispiele, irgendwie eine Frau hat einen Mann, der ist Alkoholiker. Und der verprügelt sie regelmäßig und es geht echt total drunter und drüber in der Ehe und alles ist irgendwie total schrecklich. Und trotzdem nimmt die Frau immer wieder den Typen in Schutz und sagt, ach, das hat er nicht so gemeint und dem ist die Hand ausgerutscht und der hat eine harte Vergangenheit gehabt und das darf man ihm nicht ankreiden. Und sie sieht ihn total positiv und völlig unrealistisch in dem Moment und jeder um sie herum weiß auch, dass das unrealistisch ist. Aber ihr Bild von ihrem Mann ist so sehr irgendwie von Liebe eingeprägt, dass sie selbst mit dem blauen Auge immer noch etwas Positives an diesem Mann finden wird. Umgekehrt ist das genau das Gleiche. Wenn jemand eine schlechte Meinung über jemand anderen hat, dann ist das fast egal, was der tut. Und das kann das Netteste sein überhaupt. Man wird immer irgendwie das Haar in der Suppe finden. Das ist das, worunter Politiker wahrscheinlich ganz extrem leiden. Dass Politiker, die man nicht leiden kann, da findet man immer irgendetwas an denen, was falsch ist. Und wenn sie irgendwas total Gutes eigentlich gemacht haben, dann kommt man immer noch zu dem Schluss, dass das reine Berechnung ist, dass es bloß Buhlen um Wählerstimmen, das ist gar nicht irgendwie ernst gemeint, weil einfach das negative Bild so stark ist. Also das heißt, das, was Menschen dir widerspiegeln, da kannst du dich nicht drauf verlassen. Vielleicht ist das manchmal ganz interessant und in manchen Bereichen wollen wir es auch gerne wissen. Früher habe ich zum Beispiel Alex immer nach der Predigt gefragt, wie denn die Predigt ausgefallen ist. Sie dann irgendwann angefangen hat, ehrlich zu antworten und dann wollte ich es nicht mehr hören. Also manchmal will man ja irgendwie dieses Feedback haben, aber es ist einfach so, dass es niemals hundertprozentig zuverlässig. Und das ganz Schlimme daran ist, dass wir dieses Feedback schon kriegen, wenn wir auf die Welt kommen und dass wir da manches Mal irgendwie ein Feedback bekommen, was wir ganz unreflektiert annehmen müssen, weil wir als kleine Kinder uns gar nicht dagegen wehren können. Und dass es oft ganz falsches und auch sehr negatives Feedback ist, was uns unser ganzes Leben lang prägt. Weiß nicht, ob ihr Zerrspiegel kennt, das gab es früher irgendwie auf Jahrmärkten ganz oft und mittlerweile ist das leider relativ selten geworden. Aber ich war mal irgendwo, wo es Zerrspiegel gibt und das ist eigentlich was total Abgefahrenes. Du kommst in so ein Spiegelkabinett und es gibt Spiegel, da guckst du rein und du bist total dick. Und dann gibt es andere Spiegel, die sind anders gekrümmt, da guckst du rein und du bist total lang und dünn. Und es gibt noch andere Spiegel, da siehst du irgendwie total verzerrt aus, als ob du irgendeine seltene exotische Krankheit hättest. Aber die Spiegel machen halt einfach was mit deinem Spiegelbild. Heute kennt man das eher von Computern, ne, da, wo man seine Bilder dann guren kann und dann sehen die auch irgendwie ganz merkwürdig aus. Aber früher gab es was mit Spiegeln. Und ich möchte mal behaupten, dass die allermeisten seelischen Probleme, die Menschen mit sich rumtragen, etwas damit zu tun haben, dass sie irgendwann in den ersten Jahren in einen Zerrspiegel geguckt haben. Und dass irgendwie ihre Eltern, Großeltern, Lehrer, Kindergärtner oder weiß der Geier was, ihnen ein Bild von sich selber vermittelt haben, was total negativ ist. Und teilweise braucht man Jahrzehnte, wenn man es überhaupt schafft, darüber wegzukommen. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, wo man richtig drunter leiden kann, wenn man das falsche Bild von sich selbst bekommt, weil man in einen falschen Spiegel geguckt hat. Und ehrlich, wenn deine Kindergärtnerin dir immer schon gesagt hast, ach, du bist einfach unzuverlässig, irgendwie aus dir wird auch nie etwas, du bist einfach unzuverlässig. dann kann das echt sein, dass das so eine kleine Kinderseele irgendwie total verletzt und sich durchfrisst irgendwie und dass man im hohen Alter immer noch denkt, so ja, ich bin halt einfach so, ich kann halt einfach nicht pünktlich kommen, ich bin halt einfach unzuverlässig, auf mich kann man halt einfach nichts aufbauen und das haben die damals schon gesagt und es zieht sich ja durch und das ist einfach mein Leben, ich bin unzuverlässig. Ach, und das ist echt total bitter irgendwie, aber jeder von uns hat so etwas, jeder von uns hat irgendwelche Schwierigkeiten, die er sicherlich seit seiner Kindheit schon hat. Und da kann entweder Jesus uns helfen oder aber irgendwie manchmal auch professionelle Seelsorge wird notwendig sein, um da diesen Blick wieder zu korrigieren, den wir in den ersten Jahren gekriegt haben. Aber der erste Schritt dahin ist überhaupt erstmal zu verstehen, das ist nicht meine Identität. Meine Identität ist nicht ungeliebt und unpünktlich und unzuverlässig. Meine Identität ist nicht das, was meine Eltern über mich gesagt haben und ist auch nicht das, was meine Kindergärtnerin über mich gesagt hat, sondern meine Identität ist das, was Jesus über mich sagt. Und wenn Jesus was anderes sagt als meine blöde Kindergärtnerin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus falsch ist, unglaublich gering. Und dann werde ich mich doch lieber irgendwie an dem halten, was er sagt, als dass ich immer irgendwie mit diesem Bild rumlaufen möchte, das sie mir gegeben hat. Und jetzt kannst du sagen, okay, das ist natürlich echt wahr, gibt Schwierigkeiten, die daherkommen, aber ich bin ja eigentlich so jemand, ich brauche auch gar nicht die Meinung von anderen, denn ich kriege eigentlich so mein Bild von mir selber aus was ganz anderem heraus, nämlich ich sage mir das selber. Und das ist die zweite Quelle, wo wir unser inneres Bild von uns herbekommen, ist, was ich über mich denke und was ich über mich sage. Da gibt es auch wieder einen schlauen Ausdruck zu, das heißt Selbstreflexion. Das heißt, man schaut quasi so in den Spiegel seiner selbst und versucht dann rauszufinden, wie man ist. Es klingt auf den ersten Blick nicht schlecht, aber ich glaube, jeder von uns kennt massenhaft Beispiele, wo das auch nicht so ganz funktioniert. Gibt so Leute, irgendwie super unangenehme Leute, die meinen, dass sie echt der Größte sind und der Dickste und alles können, was es überhaupt irgendwie gibt auf der Welt. Und sie gehen ihrem Umfeld tierisch auf die Nerven damit, irgendwie zu erzählen, was sie nicht alles können, was sie nicht alles erlebt haben, was sie nicht für tolle Leute sind, was für eine gloriose Zukunft vor ihnen liegt, wie sie die Welt retten werden. Und du hast das Gefühl, wenn du mit denen redest, dass sie den tiefen Teller erfunden haben. Und es ist einfach irgendwie total ätzend, weil jeder um sie herum weiß, das stimmt nicht. Der tiefe Teller ist älter als diese Personen und die sind gar nicht so toll, wie sie eigentlich meinen. Ist dann ja auch irgendwie das Peinliche, ne? Das ganze Umfeld merkt dann ja irgendwie, dass da irgendwie was nicht stimmt, aber diese Leute selber merken das leider gar nicht und merken nicht irgendwie, dass ihr Bild, das sie von sich haben, eigentlich total unrealistisch ist und dass es nicht irgendwie ihre Identität ist, um die super tollsten Überflieger zu sein. Das Umgekehrte gibt es natürlich auch und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Umgekehrte häufiger ist, dass es mehr Leute gibt, die mit sich selber irgendwann übereingekommen sind, dass sie die schlechtesten Menschen überhaupt sind. Und das tut mir echt immer total leid. Ich kenne einfach irgendwie so viele davon, die sich alles Mögliche nicht trauen und immer meinen, dass sie unzulänglich sind, dass sie sowieso irgendwie nichts hinkriegen werden und so ein schlechtes Bild von sich selber haben, dass es ihnen schwerfällt, wenn es überhaupt möglich ist, irgendwie Jesus zu vertrauen und die immer wieder irgendwie über ihre eigenen Füße stolpern, weil sie so davon überzeugt sind, dass sie nichts taugen. Ach, und das ist natürlich irgendwie eine seelsorgerliche Sache. Da kann man irgendwie natürlich auch was gegen machen oder kann man beten und Leute aufbauen und sagen, nein, so schlimm ist das gar nicht. Und du bist nicht irgendwie der schlechteste Mensch, der rumläuft und das stimmt überhaupt nicht. Und man kann ihnen helfen, ein bisschen Selbstbewusstsein zu entwickeln. Aber es ist halt auch wieder etwas, was eigentlich total krank ist und was mindestens zeigt, dass die Art, wie wir uns wahrnehmen, auch nicht hundertprozentig richtig sein kann. Ich meine, es gibt so ein paar Tricks, wie man so seine Selbstwahrnehmung objektivieren kann, aber das ist unglaublich kompliziert. Da muss man mit Checklisten arbeiten und standardisierten Verfahren und wenn man nicht gerade wie als Physiker geboren ist, dann kriegt man das auch, glaube ich, eh nicht hin und es ist einfach wie total unrealistisch, also es ist nicht praktikabel. Natürlich ist wohl relativ klar, wie das ein Zusammenhang besteht zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und dass vieles von dem, was wir meinen, was Selbstwahrnehmung ist, in Wirklichkeit doch wieder irgendwie einen Ursprung hat in irgendetwas, was jemand anderem uns gesagt hat. Und dass es umgekehrt irgendwie genau das Gleiche ist. Also es gibt jede Menge Beziehungen dazwischen. Und deswegen möchte ich mal ganz dreist behaupten, dass es auch nicht funktioniert, immer die Mitte zu nehmen. Also wenn du immer irgendwie niedergeschlagen bist und Leute um dich rum sagen, so schlecht bist du gar nicht, dann kannst du nicht sagen, ich gehe jetzt irgendwie 50% von meiner Position weg und nehme 50% von deren Position und treffe mich dann irgendwo in der goldenen Mitte. Das klappt nicht. Also so realistisch ist das dann halt auch wieder alles überhaupt nicht. Und letzten Endes bleibt eine Sache irgendwie ganz klar bestehen. Du kannst dich auf beides nicht verlassen. Du kannst dich nicht darauf verlassen, was jemand über dich sagt, und du kannst dich nicht darauf verlassen, was du selber über dich denkst. Und das Einzige, was funktioniert, wie wir ein wirklich realistisches Bild von uns bekommen, ist, wenn die dritte Instanz reinkommt und Gott etwas über uns sagt. So viel dann überhaupt auch mal zu diesem Naivitätsvorwurf. Ich glaube, es ist echt eher naiv, gerade so im zwischenmenschlichen Bereich auf andere Leute zu hören oder irgendwie zu meinen, dass man selbst immer richtig liegt. Und es ist etwas total Realistisches, dass man sagt, so ich brauche eine Quelle, die außerhalb dieser Welt liegt. Und wenn ich diese Quelle nicht habe, kann ich keine echte Aussage über mich fällen. Und das Einzige, was wirklich funktionieren wird, ist, dass Gott sagt, wie wir eigentlich sind. Und dazu habe ich euch einige Bibelstellen mitgebracht, irgendwie die das untermauern, dass es überhaupt erstmal so ist, dass Gott eine Meinung dazu hat. Und danach wollen wir uns mal damit beschäftigen, warum eigentlich Gottes Meinung die beste für uns ist. Klingt jetzt erstmal nach einer Sache, die man nicht großartig begründen muss. Also man kann ja auch sagen, ja, ist doch klar, irgendwie Gott ist hier über allem drüber und Gott kennt uns halt einfach, der ist allwissend und der hat alles drauf. Und deswegen ist klar, wie das Gott die einzige Quelle sein kann. Aber ich meine, da gibt es eigentlich noch viel mehr Sachen, die man dazu sagen kann und warum Gott jetzt irgendwie die absolute Quelle für uns ist. Das erste ist ein Spruch, der bei uns über dem Spiegel hängt oder ich weiß gar nicht, hängt der noch bei uns über dem Spiegel oder ob ich den... Oh, okay. Jakobus 1, Verse 23 bis 24, der stand früher immer bei mir über dem Spiegel und der steht auch noch am Spiegel, aber der Spiegel ist nicht mehr da. Deswegen hängt er jetzt nicht mehr bei uns. Ach, der ist im Gästezimmer. Also ist er doch noch da. Ich, wir haben einen anderen Badezimmer. Wir haben, oh, ja. Ach ja, stimmt, wir haben hier so einen Badezimmerschrank. Also erstens wohnen wir erst seit September in dieser Wohnung. Und zweitens bin ich tatsächlich nicht immer so hundertprozentig bei mir, wenn ich im Badezimmer bin. Ich frage mich bloß, wie das mit dem Rasieren immer klappt. Ich rasiere mich ja sogar nackt oder von daher muss ich eigentlich den Spiegel... Egal. Jakobus 1, Verse 23 bis 24. Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel betrachtet. Der hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Also Jakobus ist ja echt manchmal ganz schön fies in seinem Brief. Ne? Also ist auf jeden Fall keiner, der nett formuliert und manchmal haut er den Lesern auch richtig an vom Kopf und wird ironisch und zynisch. Und hier bringt er jetzt eigentlich ein total seltsames Bild. Und sagt ihm, stell dir vor, da ist jemand, der guckt in den Spiegel und dann dreht er sich um, sieht ein Foto von sich und fragt, wer ist das denn? Da würde man doch irgendwie sagen, das ist total blöd. Und genauso, sagt er, ist jemand, der in Gottes Wort hineingeschaut hat und der nicht danach sich verhalten hat, sondern einfach wieder so weitergemacht hat wie bisher. Also jemand, der das macht, der in die Bibel geguckt hat und der etwas über sich verstanden hat und danach nicht danach handelt, ist eigentlich doof. Und trotzdem, meine ich, ist es fast das Normale, irgendwie, dass wir die Bibel lesen, dass wir vielleicht auch einige Erkenntnisse über uns selbst gewinnen und dass wir uns dann aber umdrehen und genauso weiterleben wie bisher und uns nicht davon verändern lassen, was Gottes Wort uns sagt. Also das ist der erste Punkt hier erstmal, Gott zeigt uns, wer wir sind und er macht das irgendwie durch sein Wort. Sein Wort ist wie ein Spiegel und du kannst dir den Spiegel vorhalten und kannst gucken, wie du rausguckst. Jetzt habe ich bei mir selber eine Änderung festgestellt in den letzten Jahren. Als ich das erste Mal irgendwie verstanden habe, dass Gottes Wort ein Spiegel ist, habe ich das Gefühl gehabt, dass immer wenn ich in Gottes Wort gucke, dann gucke ich irgendwie negativ wieder raus. Und es war eigentlich immer das Gleiche. Ich habe in Gottes Wort nur die Sachen gesehen, die bei mir nicht funktionieren und die schlecht sind bei mir und gesehen, dass ich einige Sachen mache, die Bibel Sünde nennt und wo Gott gegen ist. Und dieser Blick in Gottes Wort war irgendwie immer unangenehm. Ich habe nicht aufgehört, Bibel zu lesen, deswegen habe nicht aufgehört zu beten, natürlich. Aber trotzdem war das irgendwie oft was Unangenehmes, was ich in der Bibel gelesen habe, was mich immer in Frage gestellt hat. Jetzt heute ist es total anders. Wenn ich heute in die Bibel gucke, dann sehe ich, wie Gott sich eigentlich Leben vorstellt und wie er sich mein Leben vorstellt. Und es ist total inspirierend. Ich sehe nicht mehr irgendein Gebot, wo Gott sagt, hier, das darfst du nicht mehr machen, sondern ich sehe irgendwie, dass es eine Möglichkeit gibt, zu leben ohne Sünde. Dass es eine Möglichkeit gibt, zu leben ohne diese ganzen Dinge, worunter ich immer gelitten habe. Und dass Jesus mir ein Fundament eingezogen hat in mein Leben, was mich total revolutionieren kann, was total anders ist als alles, was ich um mich herum sehe. Und ich bin total begeistert davon. Also ich liebe das, mittlerweile Bibel zu lesen und mir irgendwie so das Bild von mir selber vorzustellen und mich irgendwie zu fragen, wie wird das sein, irgendwie, wenn ich irgendwann an so einem Punkt bin, wo ich so sehr an der Christus-Identität lebe, dass mich wirklich nichts mehr runterzieht.